Nächste Folge. Und los geht's.
Wenn es nach mir gehen würde, könnten wir morgen die große Kita-Revolution anzetteln und wir würden alle das bekommen, was wir brauchen. Ja. Weil die Gesetze sind schon da. Das Einzige, was es braucht, ist Mut und Persönlichkeitsentwicklung.
Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
Mit Jens und Jörg. Moin Jens.
Moin Jörg.
Und hallo du da zu Hause, der du uns hörst. Ja, hier ist wieder eine weitere Folge nach unserer letzten Woche mit Podcast praktisch pädagogisch. Yeah. Ja, ich war gestern Vormittag bei einem Arbeitskreis, also Jungpädagogik und so weiter, und wir hatten das Thema ja, Medien, aber auch so vor allem Gaming und sowas alles, also online, alles mögliche, Apps und. War super interessant. Ich habe vorher so ein kleines Quiz für die Kollegen und Kolleginnen da vorbereitet. Genauso, wo du dann so Lootbox und Campen und all solche Wörter so, wo du genau, die mussten dann raten, was das ist. Das war auf jeden Fall cool für die. Also sage ich extra
und
für die.
Gewusst?
Ja, so einige Sachen. Und die fing natürlich auch an, die Sachen zu übersetzen und so. Und es waren natürlich auch ein, zwei dabei, die dann gesagt haben, so, ich sag jetzt nichts, weil ich weiß, was das ist und so. Ja, und dann hatten wir auch jemand Externes dabei und so, der uns auch noch ein bisschen erzählt hat. Und ja, die wollen sogar eine Gaming-Liga, also E-Sports-Liga gründen und die dann eben pädagogisch betreuen, was ich sehr interessant fand. War ja sonst eigentlich gegen Gaming und so immer auch sehr viel Negatives kommt, was ja zum Teil auch berechtigt ist, aber eben nicht nur. Und
das ist auch ein aktuelles Thema gerade wieder, ne, was E-Sport angeht, ne? Ob das jetzt wirklich als Sport zugelassen wird.
Genau.
Ich weiß genau, in welchem Bundesland das war oder ob es allgemein war. Ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen.
Mhm. Und bei dir so?
Ja, lustigerweise geht das in eine ähnliche Richtung. Denn ich bin morgen bei einem Fachtag von der Inneren Mission Schleswig-Holstein. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe mich da schon vor, ich glaube 2 Monaten war das, schon zu angemeldet. Als ich das gesehen habe, dass das kommt, habe ich gleich gesagt, ja, da muss ich unbedingt hin. Und kann dann glücklicherweise morgen auch meinen Hospitationstag, den ich eigentlich habe, den konnte ich tauschen. Und habe den schon in den Ferien schon geleistet. Und somit kann ich von morgen früh bis morgen späten Nachmittag an diesem Fachtag teilnehmen. Das wäre natürlich sonst in der Woche gar nicht möglich
gewesen. Ja, stimmt.
Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass ich das machen kann. Und da geht es eben auch um Faszination Gaming. Viel gespielt und gelernt, Fragezeichen, ist das Oberthema. Mhm. Und da geht es eben auch ganz umfangreich, will ich gar nicht so weit einsteigen jetzt, um das große Thema Spiele und um Sucht natürlich. Und was macht das mit gerade mit den Kindern? Wie sieht das mit der Entwicklung aus? Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil das ist ja nun einer meiner Herzensthemen und möglicherweise auch eins meiner Kompetenzthemen in der Zukunft sein wird.
Mhm.
Und da sind wir auch schon voll drin, denn wir wollen heute mal so ein bisschen über unsere Kompetenzen sprechen. Kompetenzen, die wir in unseren Alltag mit einbringen. Und da hast du mir natürlich schon einiges voraus, denn du bist ja schon etwas länger in der Praxis und ich steige da jetzt ja erst ein und bei mir entwickelt sich das ja eigentlich erst, dass ich überhaupt meine Kompetenzen im pädagogischen Bereich überhaupt erstmal entdecken muss.
Mhm.
Und da kannst du sicherlich schon etwas mehr darüber erzählen, was du da so mitbringst in deinen Alltag.
Ja.
Wie sieht das denn da aus?
Also ich persönlich nehme da auch viel mit und erstmal so grundsätzlich. Also auch so Leidenschaften und sowas. Ich bin ein großer Freund davon, dass das die pädagogischen Fachkräfte alles mit in ihre Arbeit, also so es denn passt, ne, mit reinnehmen können. Weil ich merke immer, ich bin zumindest auch selber so, wenn ich für irgendwas richtig brenne und auf irgendein Thema Bock habe, dann kann ich das den Kindern oder Jugendlichen oder wem auch immer dann anbieten. Und da ist die Chance dann viel größer, dass die da Lust drauf haben, weil sie eben auch diese Leidenschaft dann spüren, als wenn ich jetzt sage, ja, okay, ich mache jetzt irgendwas mit euch, das interessiert mich jetzt nicht so, aber doch, wir können das jetzt mal machen. So, ne? Also ich bin, so würde ich es jetzt auch nicht ausdrücken, aber ne, so, also man merkt schon, dass man da viel mehr Türen mit aufmacht. Und ich finde sowas eher cool. Also ich zum Beispiel habe unter anderem eine große Leidenschaft so für Brettspiele. Und zwar nicht Mensch, ärgere dich nicht und Co., sondern wirklich aktuelle Brettspiele. Ich war jetzt zum Beispiel auch Vor ein, zwei Wochen in Essen, da ist die Spiel, heißt die, glaube ich. Da war ich das erste Mal tatsächlich und da sind dann 5 Messehallen voll mit Spielständen und den aktuellsten Geschichten und ist die größte Brettspielmesse auf der Welt, so habe ich mich da nochmal erkundigt. Und das ist irre, was da passiert und welches Selbstverständnis auch diese Szene dann schon hat. Und ja, also auch nochmal interessant, wo wir eben über Gaming geredet haben, dass dieses Brettspiel-Ding gerade wieder voll hochkommt, weil es halt auch mal richtig coole Spiele gibt jetzt so mittlerweile. Und das bringe ich halt in meine Arbeit rein. Und das merken, glaube ich, viele Kinder, dass ich da eine Leidenschaft für habe. Und sobald ich irgendwie ein Spiel raushole, dann kommen da immer welche.
Wie ist denn so das, ich meine, das gehört eigentlich zum Thema, wie ist denn so das Publikum auf so einer Messe? Also ist das so ähnlich, ich sag mal, wenn ich die Gamescom sehe, da sind ja viele erst im positiven Sinne, Freaks, die dann da rumlaufen, also Hardcore-Fans, die dann richtig drauf abfahren. Gibt es das sowas im Brettspielbereich auch, dass die wirklich da, keine Ahnung, verkleidet oder sowas hinkommen, weil dann ihr neues Spiel rauskommt oder der neue Teil von XY oder so?
Also mit Verkleidung relativ wenig, ja. Aber es gibt natürlich diesen Lab-Teil, also Live-Action Role-Playing Game und so. Jetzt werde ich bestimmt hier, Mann, das weiß er nicht und so. Also das Ding, das findet da so ein ganz bisschen, aber es geht ja hauptsächlich um Brettspiele. Also es gibt schon quasi zum Beispiel eine Halle von diesen 5 Hallen, die halt schon sehr krass in diesen Rollenspielbereich geht. Und da sieht man dann auch so ein bisschen die Leute danach, aber nee, also es ist definitiv in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja. Also das sind jetzt genauso.
Sind ja, schon alt, ne?
Ja, im Grunde ja. Und das Besondere an diesen allen ist, also ich bin dann auch manchmal in anderen Einrichtungen und dann, ja, wir spielen auch mit unseren Kindern Brettspiele und wir spielen gerne Mensch, ärgere dich nicht oder Spiel des Lebens, das ist bei uns der Hit oder das Spiel und Mau Mau und so weiter. Und die haben auch alle ihre Berechtigung, ne? Da sind ja auch viele Klassiker dabei. Ja, ja. Also nicht, dass mich da jetzt die Hörer falsch verstehen, da will ich auch gar nichts schlecht machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du dann so aktuelle Spiele hast, die Spielmechaniken auch oder was man echt extrem wieder sehen konnte, ist das Artwork der Spiele ist ein ganz anderes. Also während früher halt diese kleinen Pöppel heißen die, glaube ich, sogar, die werden teilweise immer noch benutzt, so wie bei Mensch ärgere dich nicht, ne? Und auch bei anderen Spielen und so. Und
dass die Namen.
Ja, tatsächlich. Okay. Und es sind dann halt auch geometrische Formen dann früher gewesen auf den Spielbrettern. Heute ist es ganz anders. Also es gibt das immer noch so, aber es gibt ganz viel auch diese Artworks irgendwie im Fantasy-Bereich oder im lustigen Bereich und so weiter. Aber
sieht man dann, dass dann da auch Leute drin sind, die sich mit Leidenschaft damit beschäftigen, ne?
Ja.
Um mal wieder um das Thema zurückzudrängen. Diese Leidenschaft, das merke ich ja auch immer wieder an dir, die bringst du ja auch in deinen pädagogischen Alltag mit rein. Und da profitieren ja auch viele Kinder von, dass du genau dafür eben brennst und einen Vorteil hast anderen Erziehern gegenüber, die sich mit Brettspielen eben überhaupt nicht beschäftigen können, vielleicht, weil sie die Motivation dafür gar nicht haben. Und
das oder auch, das Interesse einfach, was ja, man auch so, nachvollziehen also
das,
kann.
Ne? Das finde ich ja auch, das ist auch was ganz, ganz Natürliches. Ne? Also
ja.
Jeder hat ja irgendwo so seine persönlichen Kompetenzen da.
Ja, genau.
Das finde ich so schön, das dann rauszufinden und dass du dann auch eine Möglichkeit hast, das damit reinzubringen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch, naja, eigentlich für alle Hortkinder, aber gerade auch so diese strategischen Titel, wo man auch wirklich reingehen muss. Also das gab's ja früher nicht. Ich meine, was war früher das Strategischste? So Risiko. Ja, ist immer noch ein Klassiker, spiele ich gerne, aber mir fehlt dann zum Beispiel bei Risiko, ja, wo ist die Personalisierung? Das bedeutet, wo kann ich mich ausleben? Wo kann ich mir Spezialfähigkeiten dazu kaufen quasi in dem Bereich und so? Also das geht schon viel mehr, schon viel weiter und es macht einfach vor allem auch großartigen Spaß, weil man mit den Kindern oder mit den Menschen, mit denen man dann spielt, an einem Tisch sitzt und da ist ganz viel Gemütlichkeit und Soziales, ja. Es sei denn, du hast natürlich dann welche dabei, die nicht verlieren können oder so.
Das ist eine andere Geschichte. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Brettspiele so ein bisschen auf die Mechanismen zurückgreifen, also heutzutage eben, wo du auch gerade von Veränderungen gesprochen hast, die Online-Spiele so mit sich bringen, wo man gemerkt hat, okay, das spricht an, da kann man die Menschen für begeistern, so, da haben die Bock drauf. diese Funktion dann auch in Brettspiele einzubauen.
Ja.
Und, um da eben noch mal wie so einen Mehrwert reinzubringen. Ne? Und das finde ich zum Beispiel auch spannend. Und das ist auch das, wo ich bei mir gemerkt habe, so wo meine Kompetenzen dann erliegen, wo ich eben auch Lust habe, die mit einzubringen. Und das ist dann auch dieses Beobachten. Ne? Also bei mir ist es nicht so das Praktische, dass ich bringe da etwas rein, so Spieleanleitung, das habe ich auch gemerkt, so in der Kita, das müssen wir dann ja auch machen.
Mhm.
Da, ja, ich denke mir jetzt ein Spiel aus oder ein Lied, ne? Ich bringe jetzt ein Lied bei. So, das sind alles schöne Dinge, die auf jeden Fall auch nicht fehlen dürfen. Aber da merke ich, das ist für mich Arbeit. Da muss ich mich dann ransetzen, da muss ich ausarbeiten und so weiter. So, und das, da kann ich nicht die Leidenschaft mit reinbringen, die vielleicht jemand dann mitbringt, der da richtig Lust drauf hat. Sondern bei mir ist das dann eben eher so der andere Bereich, der sich ja auch jetzt erst entwickelt, wo ich auch merke, okay, passe ich überhaupt in die Kita rein? Passe ich überhaupt in den Hortbereich und so weiter? Das setzt eben voraus, dass ich ganz viel Erfahrung sammle und viel über mich jetzt kennenlerne.
Ja.
Das ist unbedingt notwendig auch, dass ich mich dann immer wieder reflektiere und gucke, so, was hat das jetzt gerade mit mir gemacht? Wo fiel es mir leicht? Wo hatte ich Schwierigkeiten? Und versuche dann auch genau das so wahrzunehmen, um dann die Leidenschaft, von der du auch gesprochen hast, die du auch mitbringst in deinem Bereich, auch die dann später in meiner Kompetenz auch ausleben kann.
Ja.
Und das setzt eben voraus, dass ich ja auch jetzt in meiner Ausbildung schon so viel wie möglich ausprobiere. Und deswegen freue ich mich eben auch umso mehr auf den Tag morgen, auf den Fachtag, weil ich auch da wieder einiges an Informationen und an Situationen erleben werde, wo ich in mich reinhorchen werde nochmal, also in der Situation und auch danach, um zu gucken, okay, kann ich mir das auch vorstellen? Ich beobachte dann ja auch die Leute, die ihre Vorträge halten, so kann ich mir das vorstellen, auch so etwas zu tun und so weiter und so fort. Gehe ganz bewusst auch in die Gespräche rein, ich suche den Kontakt, habe ich früher auch nie gemacht.
Ja.
Aber ich gehe dann hin, so wie ich dich ja damals auch angesprochen habe und sage, Mensch, so und so und unterhalte mich über Themen, dann merke ich wieder, welches Thema beschäftigt mich, wo bin ich bereit, mich reinzuknien und mehr Informationen darüber einzuholen und so weiter und so fort. Und dann konkretisiert sich das für mich immer mehr. Und davon, so halt mein Plan,
ja,
profitieren dann später dann mal die Menschen, mit denen ich dann auch zusammenarbeite,
ja,
oder für die ich arbeite.
Ja, das glaube ich auch. Also ich, um das nebenbei nochmal zu sagen, ich kann das auch jedem Berufsanfänger oder auch jedem, der schon lange im Job ist und es noch nicht gemacht hat, einfach nur mal raten, probiert mal ruhig ein ganz anderes Arbeitsfeld aus. Also ich habe damals angefangen in der offenen Jugendarbeit, hatte ein tolles kleines Jugendzentrum, so ein bisschen dörflicher und so, also richtig, richtig schön. Und konnte mir nichts anderes vorstellen, weil mir auch immer nur so suggeriert würde, okay, so viel gibt's da auch nicht mehr, das Typische wäre dann Kita gewesen und so. Und dann irgendwann habe ich durch Zufall mitgekriegt, okay, es gibt sowas wie eine betreute Grundschule oder was ist ein Hort, was ist denn das so? Ist das nicht auch Kita-Kinder und so? Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist was ganz anderes so, das sind halt Grundschulkinder.
Ja.
Und als ich das dann ausprobiert habe, habe ich gemerkt, so, wow, das hätte ich sonst nie erfahren, dass das bei mir dann noch so ist.
Es ist ja auch übertragbar auf alle Bereiche. Ich meine, wir reden jetzt eben viel über Pädagogik, soziale Bereiche, aber letztlich gilt das ja für alle Bereiche. Ne? Sich da ab und zu, wie du es gerade so schön gesagt hast, mal was anderes einfach machen.
Ja.
Und ich habe zwar jetzt gut reden, weil ich in dem Prozess jetzt schon drin bin, aber vor 2-3 Jahren habe ich mir das ja auch noch nicht so erträumen lassen, dass ich mal in dieser glücklichen Situation drinstecke, dass ich diese wunderbare Veränderung noch mal durchmachen darf in meinem Leben. So, und wenn ich dann, das ging mir gerade so durch den Kopf, auch beim Einkaufen zum Beispiel, meine Ware an der Kasse bezahle, dann erlebe ich da auch sehr unterschiedliche Menschen, die die Ware dann da über den Sensor ziehen.
Genau.
Ja. So, da gibt es dann eben die machen das schon in so teilweise in so einem Automatismus und heben ihren Kopf noch nicht mal und kassieren. Und dann gibt es die Leute, die dabei lachen und man Spaß haben zwischendurch und den merkt man es einfach an, dass die dann dabei Spaß haben. Oder,
ja,
oder vielleicht, gut, vielleicht haben sie auch einfach nur Methoden entwickelt, dass sie das dann auch machen können. Das will ich überhaupt gar nicht jetzt bewerten, sondern ich finde es einfach von der Sache her, wie auch immer sie es geschafft haben, so dann zu sein in ihrem Job. Das freut mich total. Und
ja,
manchmal, ich mache es nicht immer, aber manchmal mache ich das dann schon, dass ich mich für die freundliche Bedienung so ganz bewusst bedanke und sage, dass mir das ja gerade gut getan hat, wünsche einen schönen Tag. Nicht eben so, ja, schönen Tag, so. Sondern, nee, ich sage es ihnen ganz bewusst, danke für ihre Freundlichkeit.
Ja.
Und das ist immer schön dann zu sehen, wenn die sich auch total freuen, weil es ja wahrscheinlich nicht so das Alltägliche ist. Und wie gesagt, ich mache es auch nicht jedes Mal, aber manchmal, wenn ich dann auch gerade in der Laune bin, manchmal gehe ich dann ja auch mit etwas getrübterer Laune zum Einkaufen, habe ich mir nicht so viel Lust zu. Aber ja, da freue ich mich, wenn mir dann Menschen da entgegenkommen, die meine Laune vor allem dann auch heben. Und das ist ja auch das, was gerade wir im pädagogischen Bereich, ja, finde ich, mitbringen sollten. Ne? Dass wenn wir auch ein gutes Vorbild sind, was unsere Resilienz angeht, was unsere Ausstrahlung angeht, dass wir mit Leidenschaft dabei sind bei der Arbeit.
Ja.
Das bringt alles nichts, wenn wir da nur einen Job machen.
Ja, das denke ich auch. Und vor allem, also ich finde es aber auch nochmal wichtig, was du halt gesagt hast, dass man halt auch rausfindet, wie man dann eben mit seiner Leidenschaft dann richtig was machen kann. Und da muss man eben ja, wie du auch gesagt hast, erstmal so seinen Bereich finden. Und es gibt da ja die größten, also die verschiedensten Bereiche. Es gibt da, weiß nicht, das Typischste ist immer Kita, so. Ne, in der Facebook-Gruppe oder in den Facebook-Bereich immer, wenn irgendwo was erklärt wird und loserzählt wird. Und ja, ich habe mal folgende Frage an die Kollegen und Kolleginnen und so. Und dann denkt man immer so, ja, welche Einrichtung? Ja. Naja, das wird dann Kita sein, so. Ja. Weil dann so davon ausgegangen wird schon immer. Also Kita gibt's und Schule und was es noch alles gibt. Es gibt ja aber auch noch ganz viele andere besondere Bereiche, also irgendwie, was weiß ich, Jugendhilfe, Jugendamt und solche Sachen oder Freiberuflichkeit oder weiß nicht, dass man halt auch eine Leidenschaft dafür entdeckt, komplett neue Dinge zu entwickeln, also auch in der Pädagogik zum Beispiel, also bis dahin kann es ja sogar auch gehen, dass man eben nicht nur irgendwie täglich mit so und so viel Wochenstunden in einem Job arbeitet, sondern nochmal ganz woanders ist. Und da, wenn man da Leute trifft, die eine große Leidenschaft für das haben, was sie da machen, dann kann einen sowas auch groß inspirieren. Genau. Haben wir die gleiche Idee gleich.
Naja, vor allem, wenn man dann zurückguckt, hat sich ja auch der Bereich der Pädagogik ja auch über die Jahrhunderte verändert. So, und wenn man dann überlegt, okay, was sind das für Menschen gewesen, die das gemacht haben, die Veränderung herbeigeführt haben oder angeschoben haben oder die Ideen dazu gehabt hatten, dann waren das ja keine Leute, die jetzt angestellt waren dafür, dass sie da jetzt eine neue Idee entwickeln, sondern das sind ja Menschen gewesen, die einen Plan gehabt hatten, die irgendwie eine Vision hatten und diese Vision in die Tat umgesetzt haben und den Mut gehabt haben, das zu tun und das auszusprechen und gesagt haben, komm, jetzt machen wir mal was ganz anderes, haben das auch umgesetzt. So, und haben dann nicht einfach nur so einen Job gemacht, ne?
Die dann zum Beispiel einen Podcast, ja, genau. Nicht unbedingt, aber die vielleicht dann aktiv sind in dem Bereich, dass sie anderen Einrichtungen helfen oder dass sie fortbilden und so weiter. Und wir haben uns mal einen von denen geschnappt. Das ist so ein richtiger Kita-Held. Wir haben uns mal den Andreas Ebenhö geschnappt und Jens, erzähl doch mal ganz kurz, wer das denn ist. Und dann haben wir nämlich, dann könnten wir eigentlich gleich mal ein kleines Interview mit dem machen, würde ich sagen.
Genau, das haben wir vor. Und zwar, also wer den Andreas googelt, der wird auf eine ganze Menge Informationen stoßen, denn er hat schon eine ganze Menge gemacht. Er ist schon als Business-Coach unterwegs gewesen, auch immer noch und Experte für Unternehmenskultur und ja, ist als Trainer unterwegs für Erfolgspsychologie und Lebensstrategien und so weiter und so fort. Also er macht schon eine ganze Menge und aktuell ist er eben mit der Heldentatenakademie groß im Kommen. Und ja, wie du schon sagtest, er bildet halt auch die Coaches aus und möchte mit seiner Arbeit, die er auch mit, so wie ich auch finde, mit großer Leidenschaft wirklich macht. Das zeigt sich immer wieder in seinen Livestreams, die er macht auf Instagram oder auch auf Facebook, wo viele Leute daran teilnehmen und sich da auch aktiv dann in die Diskussion mit einmischen. Das finde ich immer wieder super und immer wieder interessant. Und ja, damit ist er halt voll im Kommen und beschäftigt sich mit dem Thema der Kitas und der Arbeitsumgebung da im Allgemeinen. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören und reinzuschauen, was er so alles macht. Das hat uns auf jeden Fall dazu auch animiert, mit ihm in Kontakt zu treten. Und er ist auch auf uns irgendwie aufmerksam geworden, obwohl wir nur noch nicht so groß im Kommen sind, und hat auf jeden Fall Lust gehabt, sich mit uns auch mal auszutauschen. Und ja, das Interview, das könnt ihr könnt ihr jetzt gleich hören. Die Qualität wird nicht ganz so sein wie ihr uns jetzt hört, weil wir haben das über Skype gemacht und da ist die Qualität nicht ganz so. Wir lernen ja auch immer noch weiter dazu. Ja. Wir haben es ja gerade vor kurzem besprochen in unserer Podcast-Folge. Und ja, aber wir arbeiten dran. Wenn ihr Ideen habt, dann können wir es besser machen, gerne immer raus damit. Nein, aber jetzt gibt es erstmal das Interview mit Andreas Ebenhö und mit uns natürlich.
Ja. Wir starten mal. Wir gucken mal, ob er da ist.
Ja,
okay. Wir sagen schon mal viel Spaß.
Ja, genau.
Und los geht's.
Moin, Andreas.
Ja, servus. Moin, ist gut.
Ja, bei uns ist ja im Norden immer Moin. Moin
geht immer. Bei euch ist immer Moin. Sehr gut. Das ist eine sehr optimistische und sehr gute Lebenseinstellung.
Ja, das ist es auch. Das ist auch alles gesagt mit einem Wort.
Genau. Moin, Moin ist dann auch schon zu viel.
Ja, Andreas, in Hamburg gibt es da noch so ein anderes, da begrüßt man sich doch anders, habe ich gelernt hier. Da war doch noch so ein Wort, das man sagt.
Man, ne? In Hamburg.
In Hamburg sagt man Tschüss auf jeden Fall.
Aber gut, ist wurscht. Okay, starten wir, ne?
Mach ganz genau. Andreas, gleich mal eine erste Frage, bevor es denn so richtig losgeht und superhelden.de und so weiter. Wir haben dich ja schon ein bisschen vorgestellt jetzt in unserer Podcast-Folge. Und direkt jetzt steigen wir mal mit einer kleinen Frage ein. Superhelden, wer würdest du sagen, du kannst ja mal zwei antworten. Einmal, welches dein Lieblings-Superheld ist und welcher Superheld bei dir am besten passen würde. Also einmal so, wen du einfach nur magst, wen du cool findest von den Superhelden und dann im Grunde, wer du meinst, wer am besten jetzt zu deinen Fähigkeiten passen würde oder was deine Spezialfähigkeiten.
Das ist ja eine voll geile Frage. Dafür gibt es jetzt schon mal den Frage-Oscar von mir.
Ja.
Also das ist cool. Ich kann das ziemlich schnell beantworten. Also es sind ja zwei Fragen. Nämlich einmal, in welchem Helden erkenne ich mich so ein Stück weit wieder? Und die andere Frage habe ich jetzt verstanden. Welcher Held ist mir äußerst sympathisch oder welcher Held inspiriert oder motiviert mich, indem ich mich vielleicht aber selbst nicht ganz so sehe, weil er mir vielleicht noch voraus ist?
Mhm.
Der erste Held, mit dem ich mich sehr stark identifiziere, ist Batman. Und zwar hat das die Bewandtnis, das ist fast die letzte Folge bei Batman The Dark Knight mit Joker. Da gibt es den Staatsanwalt, die Szene, in der Batman sozusagen die Verantwortung dafür übernimmt, den Staatsanwalt getötet zu haben. Und der Staatsanwalt ist ja im Prinzip amok gelaufen, der ist ja von Joker vergiftet worden. Und jetzt habe ich am ganzen Körper Gänsehaut, weil Batman sagte in dieser Szene, weil der Lieutenant wollte ihn beschützen, wollte sagen, nein, tun Sie das nicht, das war der Staatsanwalt, der ist doch amok gelaufen, das waren Sie nicht. Und Batman sagte, ein Held ist immer der Held, den die Menschen gerade brauchen. Und damit die Menschen das Gute im Menschen nicht verlieren und den Glaube an die Hoffnung, muss Batman jetzt der Böse sein, damit die Menschen weiterhin an diesen Staatsanwalt, der etwas Großes vollbringen wollte, glauben. Denn die Hoffnung wäre verloren gegangen, wenn die Leute erkannt hätten, dass selbst so ein großartiger Mensch wie dieser Staatsanwalt vergiftet werden kann, Teil des Systems wird und korrupt wird und mörderisch wird. Und das fand ich mega und ich habe mir gedacht, Batman opfert sich hier für etwas ganz, ganz Großes, an etwas mega Großes, an was er glaubt. Und da spüre ich den Schauer am Rücken und ich spüre, wie mein Herz jetzt schneller klopft, weil ich so ein Stück weit manchmal, und ich hoffe, ich darf das so sagen, mich genau darin sehe. Denn das, was ich tue, ist äußerst tollkühn. Ich habe sicherlich meine berufliche Karriere und mein Leben aufs Spiel gesetzt, nicht existenziell, aber einfach mein Leben als alleinverdienender Familienvater, der in einem Mehrgenerationenhaus wohnt. Und meine Frau bippert schon ganz schön mit dem, was ich da Krasses auf die Beine stelle, weil das einfach auch politisch absolut speziell ist und dadurch immer auch eine finanzielle oder eine wirtschaftliche Gefahr darstellt für mich und meine Familie.
Ja, das glaube ich. Kurze Zwischenfrage. War das denn auch so die Initialzündung, der Film, dass du gesagt hast, so da steige ich jetzt voll drauf ein, oder kam das erst später?
Also ich glaube ja fest an die eigene Biografie bei Menschen. Und ich glaube, dass meine Kampfkraft und meine Stärke und mein Mut im Prinzip auch der tragische Ausdruck meiner eigenen Kindheit ist. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, ich sehe ja auch ganz viel in so Sachen, in so epischen Geschichten wie Star Wars oder Herr der Ringe. Ich glaube, dass ich einfach aufgrund meiner Kindheit auch eine sehr dunkle Seite des Lebens kennengelernt habe und dass mich diese dunkle Seite zwar sehr stark vernarbt hat und dass ich sehr viele Schmerzen empfunden habe, aber dass ich gerade auch deswegen sehr, sehr stark geworden bin in einigen Bereichen, vielleicht viel stärker als andere. Goethe hat das mal gesagt, dass unsere größte Stärke meistens auch unsere größte Schwäche ist. Ich sehe das sehr ähnlich. Das sehe ich auch bei den großen epischen Geschichten wie Star Wars und Herr der Ringe, dass es manchmal ein ganz schmaler Grat ist zwischen der hellen und der dunklen Seite. Also ich glaube, da steckt viel Kindheit in mir, warum ich leisten kann, was ich im Moment leiste. Aber da stecken auch Vorbilder. Und deswegen finde ich eure Frage so geil, weil ich bin ein ganz stark vorbildgeprägter Mensch. Und es gibt ganz großartige Typen, die gelebt haben oder nie gelebt haben, also auch Romanfiguren oder Filmfiguren, die in mir etwas geweckt haben, was mich seither begleitet. Ja.
War das dann nur der, was heißt nur natürlich nicht, jetzt der Grund, warum du jetzt die Kita-Helden gegründet hast? Oder hast du diesen Spirit, nenne ich es jetzt mal, schon vorher gehabt in deiner Arbeit?
Also ich glaube, den Spirit hatte ich schon vorher in unterschiedlicher Ausprägung, aber 2017, als ich die Kita-Helden gegründet habe, war halt für mich, da habe ich 2-3 Jahre erlebt, in denen ganz besonders ich gesehen habe, wie die Menschen in diesem Bildungssystem leiden. Und ich habe so einen ganz, ganz ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und ich habe so eine ganz innere Willensstärke, eine unfassbare Willensstärke, dass ich Gerechtigkeit nicht zulassen werde und dass ich eher bereit bin, mich zu opfern, als dass ich es zulasse, dass hier Unrecht begangen wird oder dass ich Teil eines Unrechtssystems bin. Und das war 2017 war das so für mich, da ist die Flamme in mir riesig geworden und dann ist mir klar geworden, jetzt reicht's, jetzt gehe ich an die Öffentlichkeit.
Kannst du da auch so ganz konkret sagen, also wo du im Grunde seit 2017 dann ganz konkret hin möchtest mit den Kita-Helden, also wo geht's hin mit den Heldentaten und wo sind so die Ziele, ob die jetzt nun sehr konkret sind oder ungefähr, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
Ja, also ich habe in den letzten 4 Jahren, 5 Jahren es geschafft, die Kitas so zu verändern, wie ich sie mir vorstelle. Also das, was Menschen als Utopie beschreiben in puncto Kindertagesstätten, war für mich Realität. Das heißt, ich darf es mir nicht nur erlauben, sondern ich kann mit großer Gewissheit sagen, es ist möglich, das komplette Kita-Bildungssystem zu verändern. Ich weiß, was ich tun kann. Ich kann das anderen Menschen zeigen und das mache ich auch mit den Kita-Helden oder der Heldentatenakademie. Ich zeige den pädagogischen Fachkräften, wie sie die Rahmenbedingungen verändern können. Sprich, wie sie mehr Personal bekommen, wie sie Vorbereitungszeiten wöchentlich bekommen, wie sie agiles Teamwork einpflegen können in ihre Arbeit. Sprich, Wunschdienst oder keine Dienstzeiten mehr, sondern nur noch jeder kommt, wie er es für richtig hält. Ich kann unheimlich viele Dinge verändern, weil ich herausgefunden habe, wie das System funktioniert und wie ich es beeinflussen kann. Und danach ist alles möglich. Und das ist das Krasse. Wir können den Kindern endlich das bieten an Bildung und Erziehung, was wir uns alle wünschen. Und das geht nur, indem wir gute Rahmenbedingungen haben. Und die können wir schaffen, indem wir mutige Entscheidungen treffen. Ich habe das Rad nicht neu erfunden. Die Regularien, die es dazu braucht, um die Kita-Revolution von jetzt auf gleich, und das ist wirklich möglich, das meine ich ganz ernst, zu vollbringen oder zu vollziehen. Jetzt habe ich den Satz verloren.
Also. Kein Problem. Also kannst du so vielleicht mal so ein konkretes oder so 1-2 konkrete Beispiele nennen? Also ich gehe jetzt mal davon aus, es geht vor allem um die Kitas, wo du ja dann reinkommst, ne? Und wo dann die Veränderung passiert. Kannst du da mal so 1-2 konkret, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann?
Gerne.
Vielleicht hast du sogar direkt schon etwas, was passiert ist, wo du sagst, okay, ich war in der Kita und da ist das passiert und ich habe das gemacht und am Ende kam das.
Ja, also ich gebe euch mal drei ganz konkrete Beispiele, was es bedeutet, wenn man mit mir zusammenarbeitet. Beziehungsweise, wenn ich Menschen darin unterstütze, diese Heldentaten zu vollbringen. Fast 90% aller Kitas leiden darunter, dass sie aufgrund von Personalmangel immer wieder in Situationen kommen, in denen sie seelisch oder körperlich überfordert sind durch Mehrarbeit, durch Überstunden, durch Stress, durch erhöhte Krankheiten. Und bei mir ist es so, wenn ich habe immer mehr Personal bekommen, als im Stellenplan verzeichnet war. Und zwar habe ich das so geschafft, indem ich einfach knallhart die Aufsichts- und die Fürsorgepflicht über alles gestellt habe. Ich habe also übergeordnete Gesetze genommen, die über dem Betreuungsvertrag stehen und über dem Rahmenvertrag mit einer Kita oder dem Träger. Und habe diese Gesetze so eingesetzt, dass ich zu jedweder Zeit bei Personalmangel, den ich definiert habe, ne, also ich habe definiert, was Personalmangel ist, konnte ich jedweder Zeit die Kita schließen, Gruppen schließen, Kinderzeiten reduzieren, Verträge kündigen oder die Kita komplett schließen. Und irgendwann ist natürlich der Träger kollabiert und hat gesagt, das geht so nicht. Aber was soll er tun? Weil ich war rechtlich absolut fundiert. Ne? Das war also absolut korrekt, was ich gemacht habe. Ergo musste er reagieren, weil er ja einen Auftrag hat und gegenüber den Eltern ja einen Vertrag hat, bindend also ist, und hat dann automatisch mehr Personal eingestellt. Das war das Erste. Ein zweites Beispiel ist, viele Kitas leiden darunter, dass Eltern ihre Kinder krank bringen. Bei mir hat schon 4 Jahre lang kein Elternteil mehr ein krankes Kind in die Kita gebracht. Und das habe ich in der Art und Weise geschafft, indem ich natürlich durch viele Maßnahmen wie Elternabende, aber auch eine klare Botschaft im Sinne von, was passiert eigentlich, wenn ein krankes Kind in die Kita kommt? Das ist nämlich Körperverletzung. Auch da nutze ich wieder das Rechtswesen, indem ich sage, okay, eine Mutter, ein Vater, der ein krankes Kind in die Kita bringt, geht ja ganz bewusst eine Körperverletzung ein. Ne? In dem Moment, in dem er das Kind bringt, steckt das Kind ja andere Kinder oder auch die Erwachsenen, sprich also da die Erzieher an. Und natürlich bringen diese Kinder dann wenn sie die anderen Kinder anstecken, die Krankheit mit nach Hause und dadurch stecken sie alle anderen Eltern an. Und wenn wir das den Eltern klar machen, dann ist den Eltern klar, dass das tatsächlich eine bewusste Art der Körperverletzung ist und das kann ich zur Anzeige bringen. Mhm. Und danach hat niemand mehr sein Kind krank gebracht. Das sind zum Beispiel Dinge, die ich tue oder Vorbereitungszeiten. Ne? Bei mir hat in den letzten Jahren, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, niemand mehr auf Vorbereitungszeit verzichten müssen. Weil ich eher die Kita geschlossen habe, die Gruppenzahl reduziert habe, die Kinderzahlen reduziert habe oder die Kita früher geschlossen habe, als dass ich jemandem aus meinem Team die Vorbereitungszeiten genommen habe. Und dann ist natürlich der Träger amok gelaufen und hat gesagt, das geht nicht. Die Vorbereitungszeiten stehen ja nicht über den Betreuungsbedarf der Eltern. Und dann bedarf es genau dieser Heldentaten. Und dann habe ich dem Träger gesagt, pass mal auf, wenn wir uns als Kollegen nicht vorbereiten, dann können wir nicht konzentriert arbeiten. Wenn wir nicht konzentriert arbeiten können, dann gefährden wir die Aufsichtspflicht. Und das ist, das kreuzt natürlich wieder die Meldepflicht, die wir gegenüber ihnen haben. Sprich also, wenn sie uns diese Zeit nicht gewährleisten, wir also deswegen uns nicht konzentrieren können und damit das Kindeswohl gefährden, ist das eine Situation, die ich jetzt dem Landesjugendamt und dem Ministerium melde. Möchten Sie das?
Da waren Sie auf jeden Fall gleich Fan von, glaube ich.
Sie waren der riesige Fan. Ich habe sowieso ganz viele Fans auf Trägerseite. Die können dagegen nichts tun, weil sie wissen, dass es stimmt, wisst ihr? Und dadurch kann ich alles umsetzen, was ich umsetzen will. Alles, wirklich. Wenn es nach mir gehen würde, könnten wir morgen die große Kita-Revolution anzetteln und wir würden alle das bekommen, was wir brauchen. Ja. Weil die Gesetze sind schon da. Das Einzige, was es braucht, ist Mut und also Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist ja so genau das, was ich anbiete über die Heldentatenakademie. Ich zeige den Menschen, wie sie stark sein können, wie sie Mut entwickeln können, Leidenschaft und das Standing, das es braucht, um genau solche Gesetze umzusetzen. Und lasst mich bitte eins noch sagen. Das, was ich hier sage, ist jetzt kein Revolutionsding im Sinne von, das kann man machen, wenn man will. Das, was ich getan habe, ist die Pflicht, weil die meisten vergessen, wir haben hier nicht nur eine gesetzliche Möglichkeit, wir haben eine gesetzliche Verpflichtung, also das Kindeswohl zu schützen, die eigene Gesundheit zu schützen, die Selbstfürsorge, also sprich die Fürsorgepflicht und die Aufsichtspflicht. Das sind gesetzliche Ankerpunkte, denen wir unterstellt sind als Pädagogen. Wir haben eigentlich gar nicht die Wahl, es nicht zu tun. Und das ist eigentlich das Krasse dabei.
Ja. Also das sind ja auch jetzt eine ganze Menge einschneidende Dinge, die du auch erzählt hast und ja, vor allem auch wichtige Dinge, ganz, ganz klar. Ich würde gerne mal wissen, also ich denke auch auf anderer Ebene gerade ganz, ganz ähnlich, ist jetzt aber gerade nicht das Thema, aber ich würde gerne mal wissen, das sind ja alles gute Dinge, wichtige Dinge, wie ist da die Reaktion von denen, die es dann auch betreffen? Ich meine jetzt nicht nur die Träger, da hast du ja nun schon was drüber erzählt, aber wie nehmen das denn die Eltern, die Erzieher und so, mit wem auch immer du denn zu tun hast, die ja davon profitieren? Es ist ja aber auch nicht so einfach, also spielen da auch Ängste eine Rolle oder wie ist da so deine Erfahrung? Bist du da überwiegend wohlwollend aufgenommen worden?
Naja, also ich würde mal sagen, in der Phase, in der wir anfangen, diese Heldentaten zu vollbringen, ne, das zeige ich den Leuten ja auch durch meine Inhouse-Schulungen, da sind die ersten 3 Monate sehr, sehr schwer. Und zwar für alle Beteiligten, weil die meisten dann mit Ängsten kämpfen und mit einer großen Unsicherheit und mit einer großen Überwindung. Von Erzieherseite sind die Ängste natürlich, sich dem zu stellen, mit der Angst abgemahnt zu werden, was rechtlich gar nicht möglich ist. Trotzdem ist die Angst ja real, ne? Und auch die Angst davor, vielleicht die einzige oder einer der wenigen zu sein, die wirklich was verändern und dadurch in Misskredit zu geraten bei dem anderen vom Team oder bei der Leitung oder bei dem Träger. Sprich, also da spielt dann auch Diskriminierung, Ausgrenzung, Mobbing eine große Rolle. Also die Angst davor, nicht, dass es tatsächlich passiert, sondern einfach die Angst davor, dass wenn man etwas Besonderes macht, dass man bei den anderen vielleicht einfach dann in so eine, dann gerätst du in so ein Fahrwasser vielleicht. Bei den Eltern spielt die Angst, die existenzielle Angst eine große Rolle, wenn die ihre Kinder nicht krank bringen können oder wenn die plötzlich vor einer geschlossenen Kita stehen, weil jetzt die Erzieherin so stark und mutig geworden ist und sagt, alleine werde ich niemals Frühdienst machen. Was ja zu über 70% in Deutschland gemacht wird. Alleine Frühdienst und alleine Spätdienst. Unglaublich. Ja? Ja. Die Leute denken immer, das ist okay so, das kann man so machen. Dabei ist das absolut rechtswidrig. Und auch die Träger lassen das einfach zu, könnte ich jetzt Monologe halten. Aber gut. Natürlich haben die Eltern große Angst davor, dass die Betreuung nicht mehr gewährleistet ist. Und der Träger hat natürlich große Angst davor, dass er erstens mehr Geld bezahlen muss, wenn sich wirklich was ändert. Zweitens, dass alles viel anstrengender wird, weil ja dann auch Qualität gefordert wird. Und Qualität kostet immer mehr Zeit und Anstrengung. Und da sind die Träger, die ja oft tayloristisch arbeiten, also noch in Systemstrukturen oder System organisiert sind, da sind die oft ein bisschen panisch, weil die ja in verschiedenen Systemen arbeiten und das oft einfach nicht sehr übergreifend. Das heißt, für die einzelnen Abteilungen ist das immer eine große Mehrarbeit, ein Mehraufwand. Ja. Ich weiß Änderung aber, dass...
Bitte? Ja, und Veränderung ja vor allem ja auch, ne?
Also ja, absolut.
Ist ja auch anstrengend.
Ja, und am Anfang werden sich die Eltern ja auch an den Träger wenden, weil wir den Eltern zeigen, wer tatsächlich in diesem System die Verantwortung trägt. Das kommt ja von Träger. Der Träger trägt die Verantwortung. Die Eltern lassen ja gerne mal ihren Frust, ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Wut dann über so etwas, so eine Veränderung bei den Kolleginnen und Kollegen vor Ort in der Kita aus. Und wir zeigen ihnen über geniale Erlebniselternabende, über ganz besondere Tools, die wir da einbauen, wer tatsächlich die Verantwortung trägt. Und wir nehmen die Eltern mit auf die schönste Reise ever, nämlich die Reise zum Schutze der Kinder. Also wir machen Eltern zu Beschützern. Wir zeigen Eltern, dass wenn sie ihre kranken Kinder zu Hause lassen, dass wenn sie uns darin unterstützen, indem sie dem Träger die Verantwortung zurückgeben in puncto Personalplanung und Personalschlüssel, dass sie damit Heldentaten vollbringen.
Ja.
Und das wollen die auch. Die wissen das nur noch nicht. Das sind ja keine Profis in puncto Bildung und Erziehung. Das sind ganz oft einfach Eltern mit einem ganz anderen beruflichen Kontext oder Hintergrund. Und wenn wir sie mitnehmen, wenn wir ihnen zeigen, was Kinder brauchen, damit wir echte Beschützer werden, glaubt mir, dann wollen die Beschützer sein. Letztendlich zählt das Kind für die Eltern viel, viel mehr. Auch wenn wir manchmal sowas beobachten, wie dass Eltern ihre kranken Kinder abgeben und wir dann der Meinung sind, ach siehste, den Eltern kann das Kind nicht so wichtig sein. Vordergründig mag das so aussehen, aber die wissen oft gar nicht, was da wirklich dranhängt. Und wenn du sie mitnimmst auf diese Reise, zu einem Kinderbeschützer zu werden, dann unterstützen sie dich nicht nur, sondern sie sind dein Background, sie sind der Fels in der Brandung. Und dann hat so ein Träger keine Chance mehr. Das heißt, Er hat ja Eltern und Erzieher, die eine Veränderung bewirken wollen, und dann zieht er mit.
Das klingt auf jeden Fall nach jeder Menge Veränderung für die Zukunft. Und ich freue mich auch schon, dass wir dann auch in unserer gemeinsamen Folge da tiefer einsteigen können in das Ganze. Was mich doch mal interessieren würde, bevor wir gleich für das kleine Interview jetzt zum Schluss kommen. Du bist ja recht weit unten im Süden. Ist das Rand Hessen, Rheinland-Pfalz, oder gehört das schon zu Rheinland-Pfalz, oder wo lebst du?
Ich lebe in Hessen, und zwar direkt an der Grenze zu Rheinland-Pfalz, weil mein kleiner Ort Trebur ist im Prinzip 10 Minuten von Mainz, und Mainz gehört ja dann wiederum zu Rheinland-Pfalz. Ja.
Und wie ist das, bist du jetzt nur in deiner Region da unten tätig, oder wie wäre das, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, ich habe hier eine Kita in Hamburg oder in Berlin oder so, gehst du auch in kleinere Bereiche voll rein, oder wie bist du oder seid ihr da aufgestellt?
Also ich mache, im Moment bin ich ja mitten in der Deutschland-Tour, sprich, also ich bin ganz oft in ganz Deutschland unterwegs, sogar in Österreich. Mittlerweile haben wir auch viele Kita-Helden-Fans in der Schweiz und in Luxemburg. Von daher bin ich viel unterwegs, ich komme überall hin und helfe den Kitas, die besten Teams aufzubauen und die beste Kita der Welt zu entwickeln.
Das ist heldenhaft. Letzte Frage, wenn ich jetzt aber in einer Kita arbeite und ich möchte selber mal irgendwie was an mir machen und keine Ahnung, ich möchte mich weiterbilden oder hab da jetzt Bock auf die Themen und hab da, was mache ich dann? Hast du da irgendwie was auf Lager? Kann man sich da fortbilden bei dir, oder was gibt's da irgendwie was man auch als Einzelperson, wenn jetzt nicht unbedingt das ganze Team da ist, sondern was kann ich dann machen? Ich käme aus einer Kita und dann.
Ja. Also was ich hier anbiete, ist einmal die Ausbildung zum Kita-Helden-Trainer oder zum Kita-Helden-Coach. Und das kann jeder machen. Da muss auch keine Leitung für sein, oder da muss auch nicht mal Erzieher sein. Das kann auch als Kinderpfleger machen. Mir geht es überhaupt nicht um Funktionen und Stellungen und Positionen oder Ausbildung. Mir geht es immer um Menschen. Ich begleite prinzipiell Menschen. Und von daher ist das für jeden offen, und sehr inspirierend ist auch unser Kita-Helden-Kongress. Der nächste wird nächstes Jahr im April stattfinden, auch im Süden Deutschlands, aber ich verrate jetzt noch nicht genau wo. Das sind so Sachen. Ansonsten kann ich nur jedem ans Herz legen, sich mal mit verschiedenen Modellen der Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Gerne auch mit verschiedenen Coaches, die ein unterschiedliches Mindset haben. Also ob das jetzt der Verkaufscoach ist, ob das jetzt der Persönlichkeitscoach ist, ob das der Mindset-Coach ist, ob das der Business-Coach ist. Ich finde das hochinteressant. Genauso wie ich empfehle, sich mit unterschiedlichen Kommunikationsphilosophien und Modellen auseinanderzusetzen. Ob das jetzt NLP ist, was ich aber eher für kritisch halte, sage ich ganz offen, oder ob das systemisch ist oder ob das klientenzentriert ist, ob das gewaltfreie Kommunikation ist, etc. Ne, da gibt es ja ganz viele Modelle. Ich kann nur empfehlen, sich einfach mal alles anzuschauen, weil jeder Mensch ist ja so einzigartig und ist von unterschiedlichen Dingen getriggert. Und diese Methoden oder Strategien oder auch die Prinzipien und die Haltung hinter gewissen Modellen oder Ideen, die sind sehr eigen. Und nicht alles ist für jeden geeignet. Ne? Wenn du da jetzt so einen typischen Business-Typ hast, der so wirklich faktenorientiert und sehr straight ist und sehr lösungsorientiert, der wird sicherlich seine Herausforderungen haben mit der gewaltfreien Kommunikation. Der kann aber mit der systemischen Sichtweise oder mit so einem mit einer Business-Sichtweise vielleicht viel anfangen. Das kann er aber nur herausfinden, indem er sich mal alle Ideen sozusagen zu Gemüte führt.
Ja. Das finde ich eine super Idee. Also das habe ich auch festgestellt, dass es ganz wichtig ist, auch aus solchen Erfahrungen da seine eigene Haltung und sein Tätigkeitsfeld zu finden, um sich darin wohlzufühlen, um das dann auch entsprechend dann nach außen zu bringen. Genau. Andreas, ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir unsere gemeinsame Folge haben. Ich hoffe, die Hörer haben jetzt ein recht umfangreiches, etwas genaueres Bild von dir bekommen. Und sind dann nächste Woche auch mit dabei. Hast du noch was du zum Schluss vielleicht loswerden möchtest?
Ich hab da ein sehr, sehr geiles Erlebnis gehabt. Allerdings dauert das jetzt zu lang. Aber damit das Ganze schmackhaft wird, werde ich dieses Erlebnis, das wirklich für mich sehr prägend war, auch im Hinblick auf unsere politische Situation und auch die gesellschaftliche Entwicklung, werde ich das in unserer Folge sozusagen zum Besten geben.
Yeah. Sehr gut, dann haben wir gleich ein Teaser.
Steigen wir da gleich in dieses Haus. Oder vielleicht auch erst am Ende. Genau. Rein. Ja, super, Andreas. Ich danke dir für den Einblick. Und ja, ich sag mal tschüss und ich freue mich auf nächste Woche.
Jo, bis nächste Woche.
Ciao.
Super, danke. Ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.